Jingle gibt es nicht mehr.
Nee, Jingle gibt's nicht mehr. Der ist nach Philadelphia gewandert.
Der Jingle ist nach Philadelphia gewandert. Gibt ja dann vielleicht für nächstes Jahr einen neuen. Und wie ihr hört, wir machen das heute vielleicht in der, ich will es nicht sagen, die OG-Version.
Fehlt ja aber dann
so viele Podcasts, so und ich ja inzwischen aufnehmen oder schon aufgenommen haben, kommt es ja dann doch nur so alle 2 bis 3 Monate nochmal vor, dass wir dann doch nur noch zu zweit sitzen und einen Podcast aufnehmen. Damit, wo früher alles angefangen hat, so, wo der Kern von dem Ganzen vielleicht lag, in den New York Giants, als Giants-Fans über die Giants reden, der Grund, warum wir dann zu zweit einen Podcast gemacht haben, oder mit dem auch mit Nico zusammen, das schaffen wir nicht immer, aber heute, da die anderen zeitlich eingeschränkt sind, oder wir alle ein bisschen zeitlich eingeschränkt waren diese Woche, kommt es dazu, dass wir hier zusammen in unserem Studio sitzen und über die Giants reden.
Jawohl, so sieht's aus. Da seht ihr auch draußen, das ist der Grund gewesen, warum es auch nur maximal Sinn gemacht hat, dass wir uns alle zusammengefunden haben und jetzt halt wöchentlich auch in unterschiedlichen Konstellationen rauskommen. Weil es nun mal so ist, dass wir alle ja auch nebenbei noch tatkräftig unterwegs sind.
Ja, ja. Und das darf man dann auch noch sagen, wir bewegen uns ja hier in einer absoluten Nische in Deutschland, die bedient werden soll für die New York Giants Fans. Dementsprechend geht es ja hier dann zum Beispiel nicht darum, der größte Football-Podcast Deutschlands zu werden, sondern dass wir immer wöchentlich geil über die Giants reden können, dass wir dann vielleicht doch das ein oder andere Mal, oder dass es sich dann doch einfach lohnt für uns zu sagen, hey, ich setze mal eine Woche aus, der setzt mal eine Woche aus, dass man auch mit neuer Energie hier reinkommt. Das
muss und neue Sichtweisen.
Neue Sichtweisen, auch mal sich ein bisschen Abstand nimmt, so, um, wie gesagt, mit neuer Energie hier reinzukommen, weil ich glaube, das war eine Sache, die uns dann vor allem letztes Jahr in der langen Saison ein bisschen gefehlt hat, wo ich euch verspreche und wo ich jetzt hier zum Beispiel sitze, für die heutige Folge, einfach Bock habe. Ich habe einfach Bock, heute wieder nur über die Giants zu reden. Ich schaue hinter dir auf das Thibodeau-Jersey. Das ist ja dann heute auch das Thema, über das wir dann gleich sprechen dürfen, nämlich Defense Needs und wie gehen wir den Draft an, beziehungsweise wie können wir dann noch die restliche Offseason angehen, was brauchen wir denn dann noch, wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja einen neuen Defense Coordinator auch, da habe ich mir gestern Abend dann auch drüber Gedanken zu gemacht, was bedeutet das, wie kann man das angehen, welche Marschrichtung geht man denn da vielleicht dann auch an. Bevor wir das dann aber machen, Marek, wollen wir erstmal über ein paar globale Themen der New York Giants sprechen. Was ist so rund um diese Woche passiert?
Jawohl, wir, ja, also ich sag mal so, hauptsächlich natürlich immer noch Draft. Was machen die New York Giants? Komm, fangen wir direkt auch da an, da ist die Brücke gebaut. Wir hatten ein Interview von Daniel Jones, was viral gegangen ist, weil Daniel Jones, sagen wir es mal so, als er die Fragen gestellt bekommen hat, er guckt immer sehr, sehr starr in diese Webcams rein. Das war so eine Webcam-Pressekonferenz. Ne?
Es war für mich der Blick, den er damals hatte, als er gegen die 49ers im Thursday Night Game an die Line of Scrimmage kommt und sich die Defense anguckt. Da haben ihn dann auch alle direkt zum Meme gemacht. Und es war für mich derselbe Blick. Also es ist einfach der Daniel Jones-Blick. Eli hatte ja dieses Sad Face und Daniel Jones hat halt diesen überforderten Blick.
Boah, ich muss sogar sagen, das sieht überfordert aus, das sieht einfach creepy aus auf eine gewisse Art und Weise. Aber um das Ganze trotzdem auch mal in einer dann doch Relation zu halten, die das Ganze, der die ganze Sache gerechter wird, um Gottes Willen, was war das für ein Satz. Am Ende des Tages ist das natürlich jetzt gefundenes Fressen für. Moment, ich muss dem Jan hier gerade Wasser reichen.
Ich wollte mir noch vorhin Wasser nehmen.
Am Ende des Tages ist das Ganze natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen so eine, wie wir schon gesagt haben, Interneterfindung. Wir wissen, dass er hin und wieder auch mal, wie gesagt, ne, komisch guckt bei den Interviews, um da jetzt irgendwas reinzulesen oder keine Ahnung, was da alles für einen Unfug zugeschrieben wurde. Also die Prämisse des ganzen Interviews oder sagen wir es mal so, die Hauptaussage, die uns am meisten interessieren sollte, die uns aber auch allen klar gewesen sein sollte, dass das die Antwort auf die Frage ist. Er sieht sich immer noch als Starting Quarterback der New York Giants.
Ja, das ist ja hier wie der Typ, der den Schlotterbeck gefragt hat, warum haben sie das Tor nicht reingemacht? Was erwartest du denn, was er dir sagt? Ja. Sollte Daniel Jones sagen, alle sagen zwar, ich bin der Starter, aber ich sehe mich nicht so. Weißt du, wer da schlecht drauf antworten würde? Russell Wilson. der würde so sagen, keine Ahnung, irgendwie so, ey, man ist im, ich wache jeden Morgen auf und denke, ich bin nicht der Starter und gehe auf den Platz und sehe mich als dritter Backup, als ob ich noch ein Rookie wäre, so behandle ich das Game und so sehe ich mich und so, bla bla bla, ich trage auch noch die Pads meiner Mitspieler raus, geil, und lass mich...
Machst du jetzt schon das Szenario auf, was wäre wenn gewesen?
Ja genau, lass mir dann Rookie-Taufen geben und so, weil ja, ich bin nicht so einer, ich bin nicht so ein Typ, der sich ausruht auf seinen Taten, nein, Digga, das sind so, ey, nochmal... Das beste Satz, den ich seit langem da gehört habe, oder beziehungsweise ein Meme von einem der Giants Beatwriter oder Giants Fans bei Twitter, als man Daboll gefragt hat über Tommy DeVito und meinte, hey, ist das nicht so ein bisschen wie Tom Brady? Und der hat gesagt, ey, der Typ hat 2 Spiele gestartet, willst du mich verarschen? So, was ist das für eine Frage?
Ja, die Qualität des Journalismus in dem Moment.
Die Qualität des Journalismus, ist das diese taffe New York Media, von der wir mal sprechen? Und das geht ja in dieselbe Richtung schon wieder. Also,
ich glaube, der. Also das Ding ist ja bei diesem Interview oder so, wie die Konstellation jetzt ist, so kurz vorm Draft, jedem Reporter und Daniel Jones war wahrscheinlich schon 3 Tage vorher klar, als das Ganze gescheduled wurde.
Stand gestern schon in der Zeitung.
Genau, die wussten alle schon eigentlich 3 Tage vorher, hätten den ganzen Artikel und das ganze Interview vorschreiben können, weil die Fragen waren ja klar, die gestellt werden. Hier, hast du Angst wegen Draft, dass ein früher Quarterback kommt? Wie geht's deinem Knie? Und was bist du zum Camp zurück? Das war, sind ja so
und,
die...
Und die Fragen mit dem Knie sollte ja die einzig relevante sein, so, ne? Dass man sagt, hey, ja, du hast dir letztes Jahr im Oktober das Kreuzband gerissen. November.
Oktober, November rum.
So, wie sieht's denn aus? Gehst du schon aufs Feld? Wir haben jetzt April. Bist du schon mit deinen Receivern unterwegs? Wie bereitest du dich vor? Genau. Ey, du wirst eine toughe Season vor dir haben. Du bist der Starting Quarterback. Wie siehst du dich denn selber da? Also was ist so deine Mentalität? Das wäre ja mal wirklich eine interessante Frage, zu sagen, ey.
Wäre auch durch die Blume ja schon gefragt, wie siehst du das mit dem ersten, also mit dem Starting Quarterback da?
Ja, du bist der Starting Quarterback, aber wir können uns mal einig sein, die ganzen Rumors um den Draft, die ja ein bisschen im Keim erstickt werden, wir kommen dann danach ja zu Joe Schön, aber ich meine, deine Situation, ob jetzt ein Quarterback gedraftet wird oder nicht, du stehst ja unter Druck. Mit einer Verletzung, das ist tough. Du kannst nach so einer Season nicht hundertprozentig vorbereiten. Wie sieht es denn aus mit deinem Plan? So, ne? Wirst du Week 1 starten, etc. pp. Das ist ja eigentlich die Frage, die man da hier stellen muss. Und dann machen wir jetzt die Brücke-Rolle nach vorwärts, nach vorne. Eigentlich ist ja dieser ganze Talk um die New York Giants und den Quarterback auch von außen gemacht, weil von innen gibt es ja nur die Aussage nach außen, ganz klar von allen Beteiligten, die sagen, nein, Daniel Jones ist der Starter, mit auch legitimen Begründungen, ob das jetzt von einem Joe Schön, von einem Daboll ist oder halt dann auch ein Drew Lock kommt, der gesigned wird und dann sagt, ey, wie sieht's denn aus mit Starting QB? Und der sagt ganz klar, also nach meinem Verständnis, wie mir das hier gesagt wurde, ist Daniel Jones der Starter hier und ich bin halt der dahinter sitzt.
Der so. Einzige, oder zumindest was mir jetzt gerade auf Anhieb einfällt, ist ja Mara gewesen, der ja gesagt haben soll, von wegen so an für sich ja zu Daniel Jones, also auch immer noch zu Daniel Jones stehen würde, er aber kein Veto einlegen würde, wenn Daboll oder...
Wir sind ja Boulevard hier, ne? Das ist ja einer der wenigen Formate, wo ich ja mich oute und sage, wir machen nicht nur Informationen und gut recherchiert, sondern wir machen Boulevard auch. Ne? Ja. Deswegen ziehen wir uns ja auch hier die Aluhüte öfters an und versuchen, Verkettungen zu ziehen, die es ja gar nicht gibt und stellen dann Fragen. Ist das vielleicht der Move von Mara, nach außen hin zu sagen, ey, ich habe gesagt, draft einen Quarterback jetzt, verkack's nicht so schön. Wenn du dich jetzt dafür entscheidest, Daniel Jones zu behalten und das geht in die Hose, habe ich auch eine Legitimation zu sagen, ich kündige dich und hole mir wieder Neues rein und gehe wieder den alten Weg, den ich hier bei den Giants gemacht habe, weil dieser New Way mit euch, der klappt ja anscheinend auch nicht und ihr habt das auch verbockt. Ja, ist das das Ding, dass Mara vielleicht auch einfach kein guter Owner ist oder die Mara-Dynastie?
Oh. Ich glaube, das wird immer größer gekocht, als es de facto ist. Also, ob der sich jetzt damit dann so eine Sicherheitstür aufhält für die kommende Saison, ich glaube nicht.
Ja, oder es ist Kategorie, der hat halt einfach ein Interview gemacht, wo er sich nicht richtig drauf vorbereitet hat. Dann wurde er gefragt, wie sieht's aus mit Quarterback, der gesagt hat, ja, also, die können machen, ja, was sie wollen.
Oder das ist einfach gut ausgespielter Smoke, wo man einfach sagt, von wegen, ey. Ist ja im Endeffekt ist es eine ganz offene Aussage. Er sagt ja entweder oder. Ich bin mit beiden, ist alles cool.
Er hat eigentlich ja nichts gesagt, so.
Ja.
In der Art. Also hat er. Also
das Überraschende ist ja, dass es im Endeffekt von ihm, also dass die, wie gesagt, bei Daboll und Schön, wie du schon gesagt hast, ist ja der Eindruck bei den Aussagen eigentlich immer gewesen, Quarterback ist eher weniger Thema. Von daher ist es ja dann, wenn man drauf schaut, wenn ich jetzt nicht irgendwen vergessen habe, aber Mara ist mir so im Kopf geblieben. Aber gerade weil dass es von Mara so kommt und nicht von irgendwem anders, ist halt so, wo ich halt so drauf schaue und mir dann so denke, entweder wir machen das dieses Jahr verdammt gut, oder ist es so.
Ja. Ja, ich bin gespannt. Also es ist ja dann, was Joe Schön ja nochmal gesagt hatte. Da gibt es eine Begründung, die ich echt einfach wieder solide fand, wo ich einfach das Gefühl hatte, ja, ich vielleicht eine gute PR-Aussage. Nochmal wurde gefragt, wie sieht es denn aus mit Quarterback? Und er meinte, hey, hier ist viel, wird geredet über uns, dass wir einen Quarterback draften. Von unserer Seite nochmal ganz klar, wir sind set, dass Daniel Jones Starter ist. Daniel Jones ist unser Starter, das ist geplant, dass er nächstes Jahr auch startet. In der 2022er-23er Saison, wenn du dir alle Throws von Daniel Jones anguckst und auch siehst, wie viel Erfolg wir hatten und dass wir dann auch 10 Wins geholt haben, hat mit Daniel Jones zu tun. Und wenn ich das betrachte, die Saison, die er gespielt hat, gibt es für mich keinen Grund, Daniel Jones nicht mehr starten zu lassen. Wir hatten letztes Jahr ein toughes Jahr, Daniel Jones hat sich verletzt und deswegen sehe ich auch, dass es eine Realität gibt, wo ich Daniel Jones nicht abschreibe und deswegen bleibt Daniel Jones unser Starter. Und dann meinte er auch, ey, als Daniel Jones diese Season gespielt hat, war das ein 25-jähriger Quarterback mit einem neuen Coach, das sah verdammt gut aus für uns, das haben wir sehr gut bewertet und danach bewerten wir ihn noch. Nach der letzten Saison wird dann wahrscheinlich auch nicht mehr so 100% bewertet. Ich denke halt, die eine Sache, die dann zwischen den Zeilen hängt, die er selber nicht aussprechen kann, ist, dass er sagt, ach ja, und übrigens, ich habe den letztes Jahr mit Kohle zugeschissen, deswegen muss ich das jetzt auch sagen, weil alles andere wäre auch blöd.
Gut, was interessant ist, ist ja noch, dass Schön ja auch jetzt im Interview immer wieder in dieser Pressekonferenz gesagt hat, dass die New York Giants nicht ein oder zwei Footballspieler vom Super Bowl entfernt sind. Und das finde ich halt auch wiederum interessant an der ganzen Geile Sache, Aussage. Weil er sich ja damit wiederum theoretisch ja Zeit kauft. Ne? Also jetzt drehen wir mal den Ansatz mit Mara eben, drehen wir jetzt mal bei Joe Schön um, dass er halt einfach sagt, von daher. Also mit der Aussage zum Beispiel glaube ich nicht, dass wir Quarterback gehen, weil er dann einfach sagt, guck mal, der Vertrag von Daniel Jones ist so aufgebaut, dass wir in dem nächsten Sommer, und das war uns von Anfang an klar, halt loswerden können theoretisch. Jetzt gerade drafte die besten Spieler für dich, wo du glaubst, dass das dich in einem Jahr weitergebracht hat. Und wie gesagt, je nachdem steht Daniel Jones wieder auf.
Es gibt halt eine Sache, die zu deiner Aussage passt oder die mir jetzt direkt in den Kopf kommt. Wir sind ja eigentlich so ein kleiner Tochtergesellschaft der Buffalo Bills, was die Organisation jetzt sportlich angeht. Und die Buffalo Bills haben es ja damals genauso gemacht. Die haben ja nicht Josh Allen nach 2 Jahren bewertet und gesagt, okay, Josh Allen, du warst scheiße, du warst einer schlechtesten Quarterbacks in dieser Zeit, die es gab, sondern haben gesagt, ey, Josh Allen, du musst nicht nach 2 Jahren gut sein, wir bauen erstmal das Team nicht rum, du bist der Quarterback, wir versuchen trotzdem Spiele zu gewinnen und erlauben dir, gut zu werden. Also ein bisschen anders gedacht, aber dass man halt sagt, ey, Quarterback haben wir einen und wir kümmern uns erst später drum und schauen dann oder beziehungsweise setzen auf deine Entwicklung und schauen dann, dass es funktioniert. Und das ist es ja, glaube ich, dann vielleicht hier am Ende auch, dass man auch draufblickt und sagt, hey, wir haben jetzt nicht den Superstar, wir haben nicht den Hall of Fame QB in unseren Augen vielleicht gerade, wir sehen Potenzial, aber irgendwann musst du ja auch den Rest des Kaders aufbauen. Du kannst ja nicht immer, beziehungsweise gibt es auch, dass es Leute machen, radikal immer wieder Quarterback adressieren, und dann hoffen, dass du irgendwann mal den goldenen Jimmy Joe gefunden hast, der dann halt auch einfach dein Team alleine rumreißen kann, sondern dass du sagst, nee, einfacher ist es vielleicht, um einen soliden Quarterback, vielleicht auch unterdurchschnittlichen Quarterback, ein gutes Team aufzubauen, da Spiele zu gewinnen und dann irgendwann zu sagen, gut, was machen wir jetzt?
Vielleicht hast du, und das Ding ist, keiner weiß, was in 2-3 Jahren auch wieder auf dem Markt ist. Ne? Das ist halt auch immer so die Sache.
Und wie gesagt, wir kommen gleich zum Thema Draft in der Defense, aber sorry, ich bin wieder in einem Draft, wo ich sage, ey, du sitzt auf der 6. Joe Schön hat im Endeffekt erst seine zweite vollständige Offseason, die er attackieren kann und die er auch krass attackiert hat, dieses Jahr wieder mit den New York Giants. Du sitzt auf der 6 und du wirst realistisch gesehen einen von diesen Spielern bekommen, die ich jetzt nenne. Du kannst einen Neighbors, Odunze, Brock Bowers, Fashanu, Joe Alt, Fuaga mit dabei haben. Das sind alle Spieler, die du an diesem Spot bekommen wirst. Du
jumpst mir jetzt gerade schon in den Draft rein, ne?
Ich wollte es nur einmal kurz sagen, bevor wir dann zu Slayton kommen. Ah. Und ich finde, das ist dann einfach auch eine geile Situation für Joe Schön, dahin zu gehen, nicht zu sagen, nochmal Quarterback, sondern zu sagen, ey, jetzt bau das Roster mal auf. Jetzt hol dir mal einen Spieler nach und nach, weil, das sehen wir jetzt bei der nächsten Situation, nichts ist.
Ich sag dir ganz ehrlich weiterhin, ich hoffe, weil das ist vielleicht auch noch die letzte wichtige Aussage, die von ihm. Er meinte, er war überrascht darüber, wie viele Anrufe er für die 6 schon bekommen haben würde. Und ich sag dir ehrlich, wenn wir wirklich von dem Szenario gerade sprechen, was wir jetzt gerade so angerissen haben mit Daniel Jones, halt wieder halt das Ding weiterzugehen, weil es halt rein von der Plausibilität wahrscheinlich das Unattraktivste ist, aber das Plausibelste ist von dem, so wie die Giants da jetzt gerade aufgestellt sind. Und gerade wenn man ja sagt, man ist nicht 2 Spieler weg vom Super Bowl entfernt, dann lässt es halt so auslaufen. Ich sag dir ehrlich, trade back. Geh zurück, hol dir extra Picks und nimm dir irgendwie, guck, dass du, weiß ich nicht, vielleicht an die 12 oder irgendwie sowas kommst und nochmal einen extra Einser dazu nimmst und machst dann bitte auf dem Weg. Also, das ist aktuell, sag ich dir dann ganz ehrlich, so eine Sache, wo ich am meisten Lust drauf hätte.
Außer wenn Romo Dunze da ist. Romo Dunze will ich haben. Also, ist der einzige. Neighbors ist, finde ich, also als geiles Prospect, genauso wie Brock Bowers, das sind so für mich die beiden Prospects, wo ich sage, ey, die können so knallen in der richtigen Mannschaft, so im richtigen System, mit dem richtigen Coach, wären das halt Gamechanger, meiner Meinung nach. Könnten aber wie so ein Kyle Pitts im falschen System einfach nicht geil genutzt werden und würden halt untergehen. Aber wenn Romo Dunze an der 6 noch da ist, und das ist meiner Meinung nach auch der einzige Spot, wo er fliegt oder wo er noch sitzt, wenn wir, wenn 3 Quarterbacks gehen. Ich glaube, 1, 2, 3 werden Quarterbacks, 4, 5 werden, was denke ich nicht, dass das ein Quarterback wird. Und dann hast du auf der 6, ist Romo Dunze spätestens gefallen, also bei uns so. Wenn Romo Dunze nicht mehr da ist, dann würde ich auch sagen, trade back und hoffen, dass einer den QB will. Und sonst will ich den haben. Weil ich glaube, es gibt einfach manchmal Spieler und es gibt einfach manchmal Prospects, wo ich das Gefühl habe, hey, lass sie nicht an dir vorbeiziehen. So, sicher dir die für 5 Jahre, bau damit dein Roster auf und so, weil ich glaube, das sind so, also ich habe einfach das Gefühl, dass du mit ihm relativ sicher triffst. So. Und lieber da treffen und da wen holen, anstatt wieder dir einen O-Liner Evan Neal-mäßig holen, wo du nachher sitzt und sagst, ja, war ein guter Dartfall, weil wir mussten, er war halt nicht das Blue-Chip-Prospect, sondern er war halt ganz gut. Ja, und 3 Jahre später sagst du, ja, haben wir halt nicht entwickelt bekommen, war halt blöd, fertig.
So, dann haben wir das Ende der Sendung heute in die Mitte gepackt. Nämlich unser Draft-Barometer der ersten Runde.
Warum? Wir haben noch Defense, oder?
Ja, nee, wir machen ja am Ende jeder Sendung eigentlich immer.
Vielleicht entscheide ich mich noch um, je nachdem, was wir
haben
machen.
Wir jetzt quasi unsere Erstrundenwünsche gerade halbwegs besprochen. So, letzte Personalie, die es noch anzusprechen gilt. Darius Slayton hat sich nicht bei den OTAs blicken lassen. Sieht so aus, dass er über seinen Agenten hat verkünden lassen, dass er seinen Vertrag verlängert haben möchte. Hatte letztes Jahr einen Paycut genommen, um im Roster zu bleiben. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher
letztes
gewesen.
Jahr.
Ja?
Ja, ja. Hat aber 2 Jahresvertrag bekommen.
Genau. Und sieht jetzt so aus, dass er halt einfach mehr Moppen haben möchte. Und ich sag mal so, angesichts der Tatsache, so wie das Roster gerade gebaut ist, verstehe ich ihn voll und ganz.
Also was es ist ja einfach das Ergebnis, dass der Markt resettet wurde. Oder dass der Markt sich gerade resetten ist im Receiver-Bereich. Und das sehen wir nicht nur bei den New York Giants. Wir sehen es bei den Dallas Cowboys. Wo uns CeeDee Lamb nicht zum Camp gekommen ist. Devontae Smith hat seinen Vertrag ja schon bekommen. Wir sehen es bei einem Brandon Ayuk. Ich würde sagen, das, was wir so ein bisschen bei den Running Backs erlebt haben in letztes Jahr, dass niemand seinen Vertrag bekommen hat und dass das sich quer durch die NFL gezogen hat, dass es dieses, in Anführungsstrichen, Problem oder diesen Konflikt auf der Position gibt, das sehen wir dieses Jahr sehr stark auf der Right-Receiver-Position. Das hat, glaube ich, A, mit den Verträgen zu tun, die jetzt fallen, B, mit den Verträgen, die halt anstehen von absoluten Top-Right-Receivern. Da kommt übrigens dann auch ein Justin Jefferson dazu, der seinen Vertrag haben will. Amon-Ra St. Brown wird Ende der Saison mit dazukommen, ja. Die einfach diese neue Generation der Top-5, Top-10-Right-Receiver sind und so eine alte Generation von einem Hopkins, von einem Adams halt, in Anführungsstrichen, aus der Liga austreten werden, die nicht mehr die dicken Verträge bekommen. Da wird der Markt neu gesettet und da will natürlich jetzt jeder sein Stück bekommen. Und ich denke, Darius Slayton sieht sich bei den Giants zu Recht als Number One Right Receiver, der letztes Jahr einen Paycut genommen hat, sieht, dass der Markt.
Vorletztes Jahr übrigens, das war nämlich, wollte ich mich gerade sagen, ich hatte es nämlich richtig im Kopf, als Dable und Schön gekommen sind. Da war nämlich noch, weiß ich nämlich noch, da war es so unklar, ob er überhaupt ins Roster reinschaffen würde. Dann hat er sich da reingekämpft und nach dem Jahr hat er diesen 2-Jahres-Vertrag bekommen für 12 Millionen. Geht jetzt in sein letztes Jahr von diesem 2-Jahres-Vertrag rein, will aber halt vor der Saison Sicherheit haben und lange, also ich vermute mal, er wird irgendwas wieder einen 3-Jahres-Vertrag haben wollen oder so. Aber genau, das ist.
Ja. Also ich glaube, das ist halt so ein logischer Move für ihn. Ich bin die Frage, frag mich halt, ob wir es machen. So, ne? wir reden ja immer von Prime Positions und dass Dable da Geld drauf, dass Schön da Geld drauf werfen will. Ich sag dir ehrlich, Darius Slayton für uns gut gewesen in gewissen Situationen, nie outstanding gewesen. So, ich glaube, eine Nummer 2 in manchen Teams, in vielen Teams aber dann auch nur eine Nummer 3 mit seinem Skillset. So, ich glaube, da hat er für beides ein Argument. Hat eine hohe Droprate gehabt letzte Saison oder generell eine hohe Droprate. Nie der produktivste gewesen, das ist wahrscheinlich auch ein Ergebnis der Situation. Ich weiß nicht, was für Kohle der will. Das ist ja immer eine Frage, wo sieht
er sich. Ist einfach die Frage, ob er wirklich mehr Geld haben möchte oder ob er einfach nur längere, also mehr als ein Jahr Vertrag haben möchte, um für sich eine Sicherheit einfach zu haben. Ne? Da geht es ja einfach darum, ob du, also das, angenommen, er will dasselbe Geld haben.
Der wird ja, also ich sag mal so, realistisch gesehen, wenn du nicht hier sitzen, würdest du doch auch schätzen. Also Devontae Smith bekommt bei den Eagles als Nummer 2 seine 25 Millionen pro Jahr, kriegt genauso viel wie AJ Brown jetzt. So, und Slayton sitzt da als Anführungsstrichen Nummer 1 Wide Receiver bei den New York Giants und verdient einen Apple und ein Ei. So, und Saquon Barkley ist weg. Also einer der Leute, die groß bezahlt werden.
Ja,
die Talks sind groß, dass wir einen Rookie Wide Receiver holen. Also man ist bereit, Geld zu investieren. So, in eine neue Nummer 1. Dadurch werden wahrscheinlich Zahlen von einem Darius Slayton runtergehen. Also ich sag mal so, das ist ein Business-Move in dem Moment, das macht total Sinn, weil Darius Slayton weiß, okay, ich habe jetzt schon nicht die besten Zahlen, nächstes Jahr kommt vielleicht eine neue Nummer 1, der die Targets bekommen wird oder der mir Targets abnehmen wird, das heißt, ein Argument, dass ich nächstes Jahr mehr Geld bekomme, das gibt es auch nicht für mich, wenn jetzt, also wenn, muss er es jetzt tun.
Ja, also, ich sag mal so, aber er wird jetzt auch nicht die Welt fordern können, also, sag ich ganz ehrlich, also, wer bezahlt Darius Slayton auf dem offenen Markt nachher oder würde dann in dem Fall für ihn traden oder irgendwas Großes für ihn aufgeben und ihm dann vor allem dann nochmal den Vertrag geben, den er haben will, deswegen keine Ahnung. Ich denke mal, die werden sich da irgendwann früher oder später einigen und angenommen, wir draften ja in der ersten Runde zum Beispiel einen Wide Receiver, dann erwarte ich ehrlich gesagt, dass Darius Slayton einfach nur noch die Nummer 2 ist.
Wobei nee, es ist ja, also dass Darius Slayton Nummer 1 Wide Receiver ist, ist ja ein Unding. Das ist ja einfach generell keine gute Situation.
Die Hoffnung ist ja eher, dass er Jalen Hyatt früher oder später vielleicht mal die Nummer 1 wird oder so, weil
Nummer 2, auch eher, dass Jalen Hyatt eine Nummer 2 wird oder so, ne? Oder Nummer 3, was auch, also, oder andersrum gesagt, so.
Gut wird.
Ja.
Scheiß mal auf die Nummer, einfach gut wird, das ist so. Deswegen aber.
Ey, aber ich sag dir, ne, wenn wir Rome Odunze, Wanda Robinson und Jalen Hyatt. Darren Waller jetzt mal ausgeklammert, weil wir immer noch nicht wissen, was da passiert.
Wir haben ja auch übrigens Isaiah McKenzie noch gesigned, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Aber die.
Hodgins ist noch da.
Aber die drei. Junge Wide Receiver, alle von Joe Schön wären die gedraftet. Ich finde, alle drei bringen verschiedene Skillset mit. Mhm. So, geben uns eine gewisse Form, vor allem zwei von Explosivität etc. Ich glaube, das bewegt sich ja dann in einen Roster oder bewegt sich auf einen Weg, der einfach grundauf anders aussieht als alles das, was wir vorher hatten. Und vor allem auch, schau dir das Roster an, als die beiden übernommen haben, Dable und Schön, komplett andere Marschrichtung. Also andere Richtung, wenn du, also ich glaube, das ist vielleicht das gesagt. So kann ein Roster dann auch aussehen, wenn du halt nicht einen Running Back Top bezahlst in dem Moment wie die New York Giants. So. Und wir werden über die Offense bestimmt nochmal reden. Und vor allem, der Draft ist ja auch schon nächste Woche Donnerstag. Also die Folge, die wir nächste Woche aufnehmen werden, wird sich ja dann schon rund um diese Picks und sowas drehen. Ich finde, wir kommen jetzt zum Draft, aber noch einmal zu Ende gesagt, wenn die Giants diesen Move machen, sagen wir mal, es wird kein Trade-Back geben, ne? Sondern wir draften an dem Spot und wir draften einen dieser Top-Right-Receiver, die ja einfach da sind und die vielleicht dann auch wichtig sind, dann ist das für mich dann auch dieser 3-Jahres-Cut, den du den Giants und Dable geben konntest, mit über 25 Picks, die wir dann hatten, oder mit über 20 Picks zumindest, Entschuldigung, mit über 20 Picks, die wir hatten, mit zwei Free-Agency-Perioden, die wir dann hatten, und du schaust auf den Roster und sagst, okay, jetzt habt ihr eure Leute. Ihr habt eure Offensive Liner holen können, was wir dieses Jahr gemacht haben, ihr habt eure Receiver holen können, ihr habt euren QB, habt ihr euch für entschieden, so in der Art. Ihr habt jetzt eure Leute. Jetzt
so langsam, also sagen wir es mal so, so langsam sollte mehr als nur ein kleines Gerüst dastehen und man sollte erkennbar sein, in welche Richtung das Ganze geht.
Und das ist dann auch, also weißt du, was ich meine? Das ist ja dann auch für mich der Punkt, wo ich sage, ich erkenne es. Ich erkenne es. Okay, das ist geil. Wir haben mit Wondell, mit Jalen Hyatt und dann vielleicht mit Rome Odunze in oder an Neighbors, wem auch immer, drei Spieler jetzt da stehen, die ihr gedraftet habt, nacheinander, wo ich das Skillset sehe, wo ich den Sinn hintersehe, wo ich den Spot auch mag, wenn wir sie da gedraftet haben. Geil, das sind jetzt unsere neuen Spieler. So, man sieht eine klare Veränderung. Die wolltet ihr auch haben, dafür habt ihr ganz krass geworben. Let's go.
Also Darius Slayton vom Draft noch traden? Für einen dritten? Wenn's, wer gibt, ach, da wieder niemand gibt, glaube ich, für Darius Slayton für ein Jahr, für den
Arizona.
Vorverkaufsrecht. Meinst du, die würden einen dritten Runden mitgeben?
Dritten, gut, also
wobei ich, das Ding ist, also, Darius Slayton ist auch wieder zu, ne, ich glaube, wir werden, das ist jetzt gerade Darius Slayton gegenüber als auch wieder sehr, sehr läppisch, ne, der ist jetzt ja auch, ich glaube, auch oftmals ein Opfer der Situation.
Absolut, und ich glaube, du sagst jetzt, er gibt uns einen Drittrunden-Pick und wenn es einen vierten gibt oder so, also das ist ja Value in dem Punkt für uns, naja, wo wir sagen.
Uns ist halt, ich weiß gerade nur nicht genau, ob ein Trade das Salary komplett mit rüberbringen würde, so dass das uns auch nochmal dahingehend was bringen würde, weißt du? Das könnte ich jetzt gerade gar nicht sagen.
Ja. Ja, ich will, also, das sind übrigens immer die Fragen, wenn du jemanden tradest, der, du kriegst dann den Compensation Pick, bekommst du ja nicht mehr. Weil du schon die Compensation bekommen hast. Das heißt,
ja,
du musst ja auf jeden Fall das bekommen, was du bei einer Compensation bekommen müsstest. Was ich letztens erfahren habe, das weiß ja keiner, was du bekommst, ne? Nee. Wusstest du das?
Nee, das ist nur so immer so grob. Es gibt so eine, es gibt da, glaube ich, irgendeine Formel, aber die ist auch nicht so ganz genau.
Das weiß einfach keiner. Es weiß niemand, wie compensated wird. Die Bills hatten die Situation und die machen ja, die, wie die NFL funktioniert, wie den Playcalling funktioniert, funktioniert es auch bei den GMs. Und die haben ungefähr eine Rechnung, weil sie halt die Daten vergleichen aus den letzten Jahren. Aber dadurch, dass sich der Salary Cap jedes Jahr ändert, die Snaps etc. sich verändern, alles verändert sich ja, wissen sie nicht, wie compensated wird, aber sie versuchen immer auf den Punkt genau zu kommen. So. Und dann ist halt der Unterschied zwischen einem Dritt- und einem Viertrunden-Pick teilweise immens, weil dann jumpst du halt, also wenn die Bills in Compensation in der dritten Runde bekommen oder in der vierten Runde, sind es halt mal 33 Spieler, die da vorkommen, weil es wird ja nicht compensated nach absoluten Zahlen, sondern nach Relation. Und ich habe so ein Interview gesehen vom Bills GM, der halt darüber geredet hatte und meinte, hey, ja, warum habt ihr eigentlich den und den gehen lassen? Ihr habt ja da richtig verkackt mit, weil es ging um irgendeinen älteren Spieler, ihr habt ja dafür jetzt nur eine 4 bekommen, den gehen lassen für nur einen vierten Pick von der Compensation, den dritten, hat der erklärt und meinte so, ey, ich verstehe das und so, ich kann's, wenn ich euch das jetzt hier versuchen würde zu erklären, dann springen wir in den Rahmen, aber ich kann euch sagen, dass so wie wir das ausgerechnet haben und so wie es am Ende gekommen ist, uns so wenig gefehlt hat, so, sagen wir mal, ein Punkt, zwei Punkte, die uns gefehlt haben von der Rechnung, die wir hatten und die die NFL nachher gemacht hat, dass nachher dieser Drittrunden-Pick, den wir uns ausgerechnet haben, der für uns echt wichtig geworden wäre, in den Viertrunden-Pick umgewandelt wurde. Ja, und was soll ich euch sagen? Shit happens, so in der Art. Und ich dachte mir so, wie asozial ist das eigentlich? Das ist ja hier wirklich wie Steuererklärung in Deutschland, wo du sagst, Entschuldigung, ich mache mal eine Steuererklärung, ja, wie viel zahle ich euch eigentlich? Das musst du selbst ausrechnen. Weißt du eigentlich, wie viel ich zahlen muss? Ja, wir wissen es auf den Cent genau, was du uns zahlen müsstest. Ja, okay, dann ist ja nicht so schlimm, wenn ich falsch liege. Ach so, ja doch, das ist ziemlich krass. Also wenn du falsch liegst, ist eine relativ radikale Strafe.
Für alle Leute übrigens, die jetzt gerade die letzten zwei Minuten gar nichts verstanden haben, nicht ansatzweise wissen, was worüber der Jan gesprochen hat. Es ist so, dass wenn du in der Free Agency mehr Spieler verlierst, als du holst, dann kriegst du quasi sowas wie eine Ausbildungsentschädigung von der NFL in Form von diesen Comp-Picks. Und bemessen an dem, was der Jan jetzt gerade erzählt hat, wird quasi die Höhe des Picks oder die Runde des Picks definiert.
Ja, es geht im Endeffekt
dass
darum.
Die so ein bisschen Patriots waren, glaube ich, auch sehr, sehr bekannt dafür. Dass, Bill Belichick hat das auch sehr, sehr gut bei den Patriots gemacht.
Es geht immer, sag mal, um es auch für andere Leute, die anderen Sport können, so ein bisschen Financial Fair Play, dass man versucht, den Teams, die viele Spieler verlieren, mehr Draftpicks zu geben, dass sie dann halt ihr Team wieder verstärken können, ohne dass sie halt viel verkaufen müssen, dass sie halt sehr schnell ihr Roster wieder aufbauen, dass sie sehr schnell neue Spieler dazu bekommen und damit dann halt, wie gesagt, besser werden. Und das ist so ein faires System und du kriegst es natürlich ausgespielt, indem du halt immer weißt, so ein bisschen, okay, wen lasse ich jetzt ziehen, um dafür einen neuen Spieler zu bekommen. Und so gibt es halt Teams, die halt dann nicht 7 Picks haben im Draft, sondern 11, aber für die ist es halt perfekt dann so. Ne? Ja. Und das ist halt bei Slayton, wenn du den Draft tradest, würdest du den nicht bekommen. Dann bist du halt compensated. Also du hast dann schon eine Entschädigung für diesen Spieler am Ende des Tages bekommen. Aber ich bin gespannt, wie du halt schon gesagt hast. Ne? Ich glaube, es gibt Teams da draußen. Arizona zum Beispiel, die dringend Wide Receiver, Chargers, so, weißt du?
Stimmt.
Warum nicht solche Teams, die einfach sagen, egal, ein, zwei Jahre den Vertrag geben, mein Team aufbauen, die helfen mir, das ist eine ähnliche Situation, mehr gibt's nicht. Wirfst du mir ein bisschen mit Kohle zu.
Naja. Gucken wir, was passiert. So. Zum krönenden Abschluss. Dann eine Woche vorm Draft. Letzte Woche wurden die Offensivspieler bzw. die Offensivseite wurde besprochen. Diese Woche gehen wir auf die defensive Seite, schauen uns jetzt einmal von vorn nach hinten einmal kurz unser Roster ein bisschen an. Schauen wir, wo haben wir nach unserer Meinung die größten Needs oder und vor allem, sagen wir es mal so, das wird wahrscheinlich dann die Frage sein, ist in Runde 2 vielleicht sogar ein defensiver Spieler an der Reihe, den wir dort ziehen, weil bisher, wenn man sich die Mock-Drafts anguckt, ist es ja eigentlich immer sehr, sehr offensivlastig. Ne? Also die Träumchen und Voraussagungen der meisten Menschen ist ja Quarterback, Wide Receiver, würde ich behaupten, ja. So in die Richtung, dass es dahin geht. Von daher ist das vielleicht eine Frage, die wir am Ende ja noch klären können, ob vielleicht schon in der zweiten Runde der erste defensive Spieler gepickt wird. In der ersten wird's, also in der ersten Runde, glaube ich, gibt es ein Szenario, wie es passieren kann. Das wäre wie mit diesem Trade-Back und
das Minnesota auch, Vikings
zum du? Beispiel, genau. Und dass du dann an 11, 12 vielleicht sogar nochmal auf Cornerback gehst und einfach direkt sagst, von wegen, ich setz die Uhr da auf, salary-mäßig zweimal direkt so zurück. Da könnte ich das vielleicht sehen, aber ansonsten sehe ich kein Szenario, wie wir an 6 irgendeinen defensiven Spieler nehmen.
Nee, also es gibt ja auch vom Value her, würde ich sagen, also nochmal da, es gibt ja zwei, wenn wir von Value sprechen, den Begriff werdet ihr auch hören, gibt es einmal die Value, welche Position einer spielt, ne, diese High-Value-Positions, welche Positionen haben einfach einen Unterschied auf dem Platz, das sind so Defensive Ends, Quarterbacks, Tackles und so, ne? Da sagt Joe schön, da möchte ich draften und da möchte ich meine Spieler holen. Und dann gibt es das zweite, wie gut sind diese Spieler denn wirklich? Ne? Also es ist ja schön, einen Quarterback zu draften, aber wir haben ja vor 2 Jahren einen Draft erlebt, wo einfach kein Quarterback gut war und da hat man gesagt, das lohnt sich nicht, an der 6. einen Quarterback zu holen, weil einfach keiner ist diesen 6. Pick wert im Vergleich zu den nächsten 1-2 Jahren. Und ich glaube, in der Situation sind wir dieses Jahr, also wir wissen ja, es gibt einen Defender, der das wert wäre, den ich sogar vor den anderen Quarterbacks nehmen muss. Habe ich übrigens was, ne? Der liebe Benny, hab einen Anschlag vor.
Oh Gott.
Ja. Komme ich noch auf dich zu.
Lass ihn ruhen.
Für alle Leute, die Focus Football hören, Football Wohnzimmer, ihr wisst, worüber ich spreche. Ich rede natürlich von meinem Lieblingsspieler Johnny Newton und überstrapaziere das Ganze ein bisschen. Spaß beiseite, es gibt ja einfach nicht diesen Spieler. Also gibt vielleicht einen Quinion Mitchell, den viele als so diesen High-Ceiling-Corner sehen, so ähnlich wie damals einen Sauce Gardner würde ich beschreiben, nur dass ein Sauce Gardner im College deutlich dominanter war nochmal, auch in der besseren Mannschaft gespielt hat, würde ich sagen. Cincinnati war ja auch einfach brutal gut in diesen Jahren, hat ja auch im College-Football-Playoffs gegen Ohio State und sowas, glaube ich, gespielt oder generell in diesen Jahren auch gegen Ohio State gespielt und hatte einfach geiles Tape auch. Das wäre vielleicht ein Pick, wo jemand sagt, ey, wir haben hier wen, lass uns den draften, da will ich nicht von weg. Und sonst gibt es diesen Defender nicht, aber ich sehe das genau wie du. Für mich gibt es nur eine Möglichkeit, dass wir in der ersten Runde einen Defense-Spieler picken, indem wir mit den Minnesota Vikings traden, auf die 11 und 23 gehen. Ich glaube, das ist sogar realistischer Jump, das ist ein sehr, sehr, sehr realistischer Trade. Und dann würde ich sogar sagen, dass wir auf der 11 auch einen Defense-Spieler sofort holen. Ne? Und dann wahrscheinlich auch schon im Defensive Backfield, ne? Ob wir uns dann einen...
Ich muss gerade eine Sache direkt gucken.
Ist die 28, ne?
Nee, ich habe...
Es ist die 23.
Ich sag dir jetzt sofort noch einen... ich wollte nur richtig rezitieren. Ob der meinen... Doch, Ryan. Ryan Dunleavy ist ein Beatwriter, beziehungsweise einfach Journalist, der sehr nah an den Giants dran ist. Und der hat heute ins Spiel gebracht, finde ich sehr interessant, mit den Denver Broncos, die Patrick Surtain ihren 12. Pick und, glaube ich, noch einen Pick gegen die 6 traden würden, um an ihren Quarterback ranzukommen.
Interessant.
Das wäre ja indirekt, dass du im Draft ein defensives Need angegangen wärst. Surtain direkt bezahlen, Banks auf dem Rookie-Deal noch laufend haben, heißt, du hast die Uhr auf Cornerback vom Salary her auch noch ausbalanciert.
Ja. Ja, dann hast du halt richtig viel, also dann hast du halt mal schnell deine 80 Millionen, 70 Millionen in 2 Defender investiert in der Offseason. Ne? Aber ja, das wäre realistisch, das wäre ein Pick. Ich finde dieses Rumor um Patrick Surtain bei den Broncos ein bisschen überzogen immer. Ich glaube nicht, dass sie den gehen lassen.
Ja gut, aber er ist halt ein Asset, er ist eins der letzten Assets, was sie haben, um hochzukommen, weil ansonsten ist da nicht mehr viel und...
Aber das meine ich ja, dann haben sie ja noch weniger, dann haben sie ja alles, da haben sie ja wirklich das Einzige, was sie haben, ist ein First-Round-QB und sonst auch wieder nichts.
Nee, also das wäre auch ein Szenario, wo ich...
Ich sag mal so,
wenn ich denke,
ich formuliere es andersrum. Ja. Ich formuliere es andersrum. Weißt du, warum ich glaube, dass der Deal nicht klappt? Der wäre viel zu geil für uns. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das
wäre viel zu smart einfach.
Mir hat nämlich auch ein Chiefs-Fan privat geschrieben und meinte, boah, mein Traum für die Chiefs wäre Romo Dunze. Und ich so, ja... Der ist aber nach 32 nicht mehr da. Und dann meinte der so, ja, wer weiß. Und ich so, jeder. Also jeder weiß, dass Romo Dunze an der 32 nicht mehr da ist. Und so ist das, wo ich sage, weißt du, was richtig geil wäre, wenn die Giants dieser Caleb Williams und Drake May draften könnten. Ja, das wäre richtig geil, aber es passiert ja, glaube ich, nicht. Und ich, also,
aber das Ding ist ja bei dem
Denver, das wäre schon heavy, das wäre schon krass.
Das Board müsste, glaube ich, auch dafür richtig fallen. Wir müssen ja überlegen, wann wäre die 6 für Denver interessant, wenn die 5 Picks vorher nicht alle 4 vermeintlichen Top-QB-Prospects weg sind und sie einfach nur vor irgendwen jumpen wollen und es halt machen müssen. Also sagen wir es mal so, ich glaube eh, dass das mega board-abhängig ist. Ist übrigens auch ein geiler Satz, den George Schön gesagt hat, let the board talk to you.
Ja, ne? Also es ist ja auch so. Also wir haben ja hier unseren Mock-Draft letzte Folge beim Football-Wohnzimmer gemacht. Da habe ich das ja schon selber am eigenen Körper erlebt, wenn die Boards so fallen und irgendwelche Spieler fallen und du denkst dir, okay, so, bei uns ist zum Beispiel McCarthy bis zur 12 gedroppt, weil du als GM, wir haben das nachgestellt, jeder von uns hat circa 10 Teams bekommen und du sitzt dann da, ich hatte die Broncos und saß da und habe gesehen, wie ihr gedraftet habt und war so, okay, ich muss gar nicht hochtraden, der kommt nicht, da will keiner, keiner will, muss ich gar nicht traden. Und ich glaube aber in der Realität NFL wird das nicht so sein. So, ich glaube in der Realität NFL will jemand in die Top 10 reintraden und will jemand dann JJ McCarthy haben und das ist immer das Schöne. Es müssen sich nicht 32 Teams einig sein, dass JJ McCarthy da gedraftet werden muss. Es reichen 2.
Ja, das stimmt.
Es reichen 2. Für die Giants brauchen 2. Die brauchen 2 Teams, vielleicht die Vikings und die Broncos, die einfach ja geil hintereinander sitzen, ähnlichen Jump haben, ähnlich viel investieren müssten, theoretisch den ähnlich gleichen fairen Deal hätten und die Giants gehen hin und sagen, ey, ich kann mich entscheiden, 11 und 12 spielt sie beiden gegeneinander aus, wir wollen auf jeden Fall traden und ist dann auch ein Stepback, den ich gerne machen würde. Oder vielleicht sogar, du tradest zurück an die 11-12, einer von beiden muss overpayen, so, du bekommst mehr für die 6, als du sonst bekommen würdest und gehst dann wieder auf die 7 für einen normalen Preis. So, und das wäre wieder ein Deal, wo ich sage, wo ist das, weißt du, was ich meine? So gewinnst du, glaube ich, am Ende wieder. Ich würde so sagen, wie die Cardinals.
Das ist halt die Cardinals haben Draft-Craziness, die man jetzt erhofft.
Ja, und ich sag mal so, es gibt ja faire Deals, wo beide einfach einen guten Deal machen. Und dann gibt es die Deals, wo der eine gewinnt, der andere verliert. Und das haben zum Beispiel die Cardinals meiner Meinung nach letztes Jahr gemacht. Cardinals haben super viel bekommen für Will Anderson, haben mehr bekommen für die 3, als du sonst bekommen solltest an dem Tag oder an dem Spot, würde ich sagen. Konnten dann nachher auf die 7 oder 9 wieder hochtraden für einen normalen Preis. Und sitzen dieses Jahr da und sagen, hey geil, wir haben einen First-Round-Pick, wobei der First-Round-Pick ja nicht mehr so gut ist von 24, wie sie geglaubt haben. Nochmal, um das jetzt kurz zusammenzufassen, in dem Szenario sehe ich uns dann aber eventuell hochtraden, wieder in die Top 10 mit den Titans zum Beispiel oder mit den Falcons und sich dann einen Receiver holen, wie zum Beispiel Romo Dunze, und du kommst immer noch deinen Spieler, was genial wäre.
Du bist richtig besessen von dem, ich freue mich. Ich freue mich, wenn er zu uns kommt, dann weiß ich auf jeden Fall, welches Jersey du dir holst.
Also ich werde mir ein Jersey holen, dieses Jahr vom Draft. Und okay. Das wird, welches Team Johnny Newton draftet. So.
Okay.
Ride or die, baby. Nein.
Vielleicht ja die Giants.
Defense-Spieler, aber ich glaube, weil wir es brauchen und weil der Draft auch einfach gut ist, egal an welchem Spot wir dann nachher sind, wenn wir jetzt sagen.
Lass uns einfach positionsmäßig durchgehen.
Das wollte ich gerade machen.
Also.
Ja,
mich
auch. Dann gehe ich mit der ersten Position, die einfach sehr gut besetzt ist und die wir brauchen, das ist Cornerbacks. Also. Wir brauchen Corners, wir brauchen generell DBs so. Wir haben da Deontay Banks letztes Jahr dann geholt in einem sehr exotischen System. Ich denke aber, Deontay Banks mit seiner Athletik, mit seiner Size ist ein Spieler, den du in viele Systeme einpacken kannst oder einbinden kannst. Wir spielen jetzt ja viel Zone-Coverage, ne? Also wir werden weniger Man-to-Man spielen, wir werden mehr, ich will nicht sagen softe Zone spielen, aber versuchen über unseren Four-Man-Rush zu kommen, wenig Blitze und dann am Backend gut zu covern. Und da ist der Draft gefüllt mit sehr vielen guten Spielern und mit sehr vielen Spielern, die diesen Stil spielen. Warum ich glaube, dass in der zweiten Runde, wenn wir an der 38, 39, 40, 41, 42, wo auch immer wir dann picken wollen, vielleicht sogar hochtraden könnten, wir einen Corner finden, der Plug and Play ist. Ne? Weil in diesem System stresst du deinen Corner nicht, du hast immer wen, der ihm hilft, die Spieler spielen zusammen, hast einfach eine gute Möglichkeit, da einen Corner zu holen. Ja. Wie gesagt, der das im College gespielt hat und der das gut spielt und du besetzt den Need mit auch, glaube ich, nachher einem Spieler, der da gut aussieht.
Ja, ich glaube, tendenziell, ich würde sogar nochmal bei Safeties anfangen, sehe ich zum Beispiel sehe ich eher als größeres Need an. Haben wir aktuell 3 Leute auf dem Roster mit Pinnock, Belton und Mills. haben Xavier McKinney gehen lassen. Heißt, wir haben da in meinen Augen ein richtiges Need, haben auf Cornerback aktuell fünf Leute, die allesamt zumindest schon mal im Roster gewesen sind, brauchen es generell auch. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir bei Safety zum Beispiel nochmal das viel größere Need haben.
Aber kriegst du auch in späteren Runden.
Aber du kannst theoretisch, wenn du überlegst, wo wir gerade sitzen in der zweiten, ist eigentlich so ein richtig guter Spot, wo du noch, wenn du, und das, ich denke, Joe Schoen ist jemand, der so geht, abgesehen von vielleicht von dem ersten Rundenpick, der BPA geht, und wenn du halt die Möglichkeit hast, eher Safety Nummer 3 oder 2 vom Board zu bekommen, statt Cornerback 8, dann
glaube ich, ich glaube genau, dass Joe Schoen nicht BPA ist. Joe Schoen ist, was er ja schon oft betitelt hat, Joe Schoen ist High-Value-Positions und da rein investieren. Und so hat er ja in der Vergangenheit auch gedraftet oder auch seine Spieler gesigned. Ich glaube persönlich, dass so schätze ich ihn ein, dass er sagt, Corner, bringe mir mehr. Wobei ich das jetzt natürlich nicht weiß. Ich weiß nicht, vielleicht sagt der neue Defense-Corner, nee. Sonst hätten wir McKinney vielleicht nicht bezahlen müssen oder vielleicht nicht überbezahlen. Das sind wieder so Diskussionen, wo es, glaube ich, dann darum geht, wie man selber was evaluiert. Tendenziell kann man sagen, Safety ist keine High-Value-Position.
Wir haben halt einfach nur 3 Spieler bisher. Ne? Also ja, dafür hast du ist jetzt kein klassischer Safety, außer sie machen es jetzt auf einmal dieses Jahr.
Findest aber noch viele Safeties in der Free Agency, die du für günstig Geld zum Beispiel unter einen Jahresvertrag nehmen könntest, so, weil einfach die Position nicht mehr so gewollt ist und nicht so gebraucht ist. Und du willst dich ja nicht lange an den Safety binden als Giants. Du willst entweder einen Rookie wahrscheinlich da haben, der günstig für dich spielt und dann performt, weil du halt sagst, ey, diese Position kann können im Endeffekt viele spielen, ich brauche da nicht irgendwen, ich brauche da nur einen, der zu mir passt. Ja. Oder du sagst halt, gehst den Weg, den zum Beispiel dann die Texans gegangen sind die letzten Jahre und sagst, einfach immer jemandem einen Einjahresvertrag geben, so, und den dann immer wieder ausspielen lassen mit einer günstigen Version, weil, ich meine, wenn du einen Top-Safety haben willst, wenn du ein Safety-Position gehen willst, was gibt's Besseres als Xavier McKinney? Dann hättest du dem einfach die Kohle geben können und sagen können, hey geil, wir haben hier einen Starter, wir haben hier einen Captain, wir haben hier wen, der letztes Jahr top für uns performt hat. Wenn du investieren willst mit so einem Ding und ein Second-Round-Pick ist an dem Spot in der Top 50 eine hohe Investition.
ASG ist jetzt nicht mehr so riesengroß. Ne? Also wenn du McKinney zum Beispiel verlängern, das wäre eine geisteskranke Investition gewesen. Der ist so über Marktwert bezahlt worden, da ist es so nach oben explodiert. Und deswegen meine ich auch zum Beispiel, dass es ja maximal Sinn machen würde. Ist keine High-Value-Position, wo du aber, wenn du den Bang-Bang-Player kriegen kannst, wie zum Beispiel Valentin, der letztes Jahr unbedingt Brian Branch haben wollte, der ja auch irgendwann bis ca. 40, 45
müsste gefallen sein. Aber den gibt es ja dieses Jahr nicht, ne?
Ja.
Das ist ja das Problem. Wenn es jetzt den Brian Branch geben würde, dann würde ich auch Brian Branch geben.
Die Range ist, in der man Safeties, wenn der zum Beispiel, wie gesagt, einer der Top 2 Leute noch da ist, vielleicht sogar Top 3 Leute da ist, wie gesagt, glaube ich, dass du da die Chance hast, weil vor allem, du bist ja auch da auf Cornerback tendenziell auch letztes Jahr schon mal dein Investment eingegangen. Hast theoretisch auch die Möglichkeit, Jackson noch zurückzuholen. Von daher, ja. Das Ding ist ja, worauf wir uns ja einigen können, die Giants werden safe beide Positionen adressieren in diesem Draft. Da werden sie gar nicht drum herum kommen. Ne? Also ich sag mal so,
es gibt zwei Safety, wenn es einen Safety gibt und der sitzt an dem Spot wahrscheinlich noch, und da würde ich sagen, read the board, wie Joe Schöner sagt, dann ist es Nubin von Minnesota. Die anderen Safeties würde ich ausklammern, weil die spielen schon einen sehr aggressiven Style, wo sie viel in der Box spielen, viel runterkommen, ne? Und das nochmal eben betont, der Style, den die Giants spielen oder Giants spielen werden wahrscheinlich, wird viel sein, dass ein Safety over the top spielt, viel die tiefen Zonen covert und von hinten nach vorne. Und da ist ein Nubin perfekt für. Da ist wirklich, hätten wir einen perfekten Playstyle, der an diesem Spot noch sitzen würde. Und bei Cornerbacks, sage ich ehrlich, da gibt es da nicht den einen, wo ich sage, boah, der gefällt mir richtig gut am Spot. Da ist auch wieder read the board. Guck, wer da ist, guck, wen du brauchst. Du wirst auf jeden Fall einen für die Zukunft brauchen, den du da reinsteckst. Ne?
Aber wir können ja schon mal festhalten, dass von den insgesamt 5 Positionsgruppen, von denen wir jetzt gerade hier explizit sprechen, dass schon mal 2 sind, bei denen man eher davon ausgehen kann, dass die früher adressiert werden als zum Beispiel jetzt die Linebacker-Position zum Beispiel.
Bei Cornerback halt das Argument, weil die Cornerback-Class halt gut ist. Ne? Die Cornerback-Class dieses Jahr, wir haben einfach viele Corner in diesen Top 50, Top 60 Range drin, die einfach im College glaube ich, einen Spielstil auch gespielt haben, der in der NFL gefragt ist, diesen Zone Corner halt, viel Erfahrung gesammelt haben, athletisch sind, smooth sind, die Size mitbringen. Das ist halt ein Riesenargument für diese Gruppe. Und da bei den Safeties, ich glaube auch da gibt es dann auch den einen oder anderen. Ich glaube, da muss man einfach sehen, wer einem gefällt. Die zweite Positionsgruppe, die ich übrigens sehe, ist halt Interior Defensive Line.
Ja, auch bei uns. Das wäre auch mein Punkt, wenn ich gesagt hätte.
Und da bin ich halt gespannt. Da gibt's, ich glaube, wenn man über Interior Defensive Line bei den Giants spricht, muss man über Dexter Lawrence sprechen.
So. Yep.
Und es muss ja eigentlich vielleicht so aussehen, dass man sagt, welcher Counterpart auf der Defensive Line oder welchen Counterpart brauche ich für Dexter Lawrence? Also wie kriege ich es hin, einen D-Liner zu finden, der so und so spielen kann oder so und so eine Rolle in meiner Defense einnehmen kann, dass ich Dexter Lawrence immer in eine geile Position bringen kann? Das ist die eine Herangehensweise. Die andere Herangehensweise, was ich auch sehr, sehr interessant finde für die Giants, wieder der Old Giants Way. Ich mache es early und aggressiv. Ich versuche vielleicht echt, mir einen Defender rauszusuchen. Sag, ey, wir haben jetzt Burns auf der Edge. Wir haben Thibodeau wahrscheinlich auf der Edge. So, wir haben Dexter Lawrence Interior. Und ich gehe einfach hin und sage, ey, es gibt noch den, der übrigens Dexter Lawrence, der kann Nose spielen, bis Dreier-Technik. Das hast du auch nicht, auf dass einer so auf diese Art und Weise so top performt. Und du gehst zum Beispiel hin und sagst, es gibt einen Murphy, es gibt einen Newton. Die sind top, die fallen vielleicht in die 20er. Die sind so gut, ich hole mir einfach diese Monster-Vierer Defensive Line. Wir sprechen wieder von diesen Value-Positions, von diesem Value, den du dann hast auf der D-Line, was Joe Schön ja auch immer predigt und sagt, hey, das ist unser Weg. Vierer Defensive Line, wir setzen auf die Jungs, wir haben wen, in dem wir uns verliebt haben. Und die vier zusammen haben dann auch noch so einen Effekt, dass sie halt einfach alles dominieren. Und wir wissen, wenn es eine Sache gibt, die eine NFL Defense verändern kann und verändern wird, dann ist es eine D-Line, die einfach dominant ist. So, ne? Das sind die zwei Wege für mich. Entweder spät oder beziehungsweise in der zweiten, dritten, vierten Runde jemanden zu adressieren, wo ich sage, ey, der gibt mir was, damit Dexter Lawrence perfekt spielt, damit wir da kein Minus haben. Du musst nicht perfekt sein, du musst nur gut sein. Oder halt der zweite
Weg. Brauchst ja einfach einen Rollenerfüller, ne? Sagen wir es mal so. Und was du bei den Giants ja auch hast, du hast ja schon den Luxus, dass du. Deswegen gehe ich, glaube ich, eher davon aus, dass sie in, ich weiß nicht, zweite Runde könnte sein, aber ich glaube, habe irgendwie tendenziell eher das Gefühl, dass das so ab dritte, vierte Runde eher erst Thema sein wird, weil sie haben ja mit Rakeem Nunez-Rogers noch theoretisch 2 Jahre. DJ Davidson hat ja auch meaningful Snaps bekommen. Ich sehe es gerade.
Zu wenig bei einer Viererline, ne? Das darfst du nicht vergessen. Wir spielen eine ganz andere Defense, ne? Viererline, kannst du echt mal querrechnen, brauchst in der Viererline, brauchst du alle vier, die starten, so. Und dann brauchst du auf jeden Fall einen Edge, der noch reinrotiert. Und du brauchst auf jeden Fall einen Interior-Guide rein. Der nicht nur ein bisschen reinrotiert, sondern die wirklich spielen. Und dann sag ich dir ehrlich, eigentlich brauchst du 8 Jungs. Du brauchst 8 Jungs, die spielen. Das ist der Kern dieser Defense. Ne? Das ist ja,
mit den Edges 8 Jungs.
Genau, mit den Edges 8 Jungs. Du brauchst, weil das ist ja. Wir spielen ja nicht mehr wie letztes Jahr im Playstyle, wo dann gesagt wird, hey, manchmal.
Ja gut, aber 4 D-Liner hättest du ja theoretisch aktuell. Jordan Riley, DJ Davidson und Rakeem Nunez-Rogers und Lawrence.
Ich sage jetzt nicht, dass wir eine Lücke haben, aber die Frage ist, wie viel Qualität verlierst du, wenn die nicht da, also wenn, du verlierst natürlich Qualität, wenn Dexter Lawrence runter ist, aber du verlierst sehr, sehr viel Qualität, wenn du das Gefühl hast, dass diese Spieler auf dem Platz sind und du musst sie auf den Platz stellen, weil Dexter Lawrence ist halt nicht auf seinem höchsten Niveau, wenn er 90% der Snaps nimmt, sondern, sagen wir mal, aus der Luft gegriffen, 70%, 75%. Du musst ja irgendwann, musst du ihn runternehmen, damit er halt dann im vierten Quarter noch frisch ist und dann seine Dominanz zeigen kann. Und ich finde, das ist ja, wir kennen es ja als Giants-Fans, das ist ja eigentlich die Vergangenheit, die wir haben. Die Giants waren am besten, wenn sie nicht 4 Defensive Line hatten, sondern 6, die sie reinrotiert haben, 6, 7. Und darum geht es ja im Endeffekt, dass du...
Ist ja auch das, was in der NFC East, ne, versucht wurde oder womit erfolgreich Football gespielt wurde in den letzten Jahren. Ne? Wenn man Eagles guckt oder sowas, die das ja auch permanent hatten, diese Rotation, die so ekelhaft war.
Und nochmal, es geht vielleicht der wichtigste Punkt, warum wir da meinen, also auf Defensive Back haben wir eine Lücke, weil wir auf Defensive Back einfach nicht gut sind. Also wir sind da nicht gut und nicht, weil wir einen besonderen Style von Defense spielen, sondern einfach, wir sind nicht gut. Wir haben McKinney gehen lassen und deswegen fehlen uns da gute Spieler. Bei der D-Line haben wir ein anderes Problem, in Anführungsstrichen. Wir haben eine sehr gute D-Line, meiner Meinung nach. Wir haben ja auch Brian Burns, wir sind sehr gut aufgestellt, aber wir laufen einen anderen Defense-Scheme. So, das heißt, letztes Jahr haben wir Spieler wie ein Jihad Ward gebraucht, der halt physical ist, der ein Game-Wrecker ist und so, der die Leute physisch dominiert und einfach so ein bisschen aufs Maul haut, würde ich mal sagen, den Offensive Lineman. Den brauchten wir dieses Jahr nicht mehr. Und wir brauchen, wir haben einen Ojulari, der angeschlagen war oder viel angeschlagen war. Und was wir dieses Jahr brauchen in diesem Defense-System, ist halt nicht mehr jemand, der einfach reinkommt und sagt, ey, du blitzt, du dominierst da wen, du slantest mal und so, und dadurch ist auch die Aufmerksamkeit immer woanders. Und wir brauchen halt wirklich 4 D-Liner, die den ganzen Tag 5 bis 6 Leute auf der Line of Scrimmage bearbeiten und dominieren. Dafür haben wir die Leute, aber du brauchst halt mehr Leute, die diese Aufgabe übernehmen können. Irgendwann, ne? Und ich glaube, das ist halt der Riesenunterschied, weil du halt nicht Dexter Lawrence garantieren kannst in 15 Snaps, ey, wir blitzen, du hast jetzt ein One-on-One, sondern es wird Games geben, wo du sagst, ey, ganzen Tag Double-Team. Du wirst den ganzen Tag ein Double-Team bekommen, so, ne? Ähnlich wie das ja auch andere Defensive-Liner beherrscht haben, wie ein Aaron Donald. Und Aaron Donald war ja einfach so, so besonders und so wertvoll für sein Team, weil er halt wusste, ich kriege immer ein Double-Team, aber ich kriege das auch immer gespielt. Und die anderen 4, 5 D-Liner konnten sich dann mit ihrer Power durchsetzen, neben dass Aaron Donald sich auch durchsetzen konnte. Deswegen bin ich wirklich, wirklich gespannt. Und das ist so mein, vielleicht mein Hot-Take des Tages, wenn es um Defense geht. Don't be surprised, wenn die New York Giants sich doch kein DB holen, weil wir das glauben, sondern sie sagen, nee, erster Nicht-Receiver vielleicht nach der Nummer 6 ist ein Defense-Spieler, ein D-Liner, der ihnen gefällt.
Na, oh, da fände ich gegen. Also, ja, wir brauchen mehr, aber ich glaube, dass die holen die sich in den ganz späten Runden, weil dafür haben, auch da wieder die Aussage von Joe Schön, dafür haben wir zu viele Löcher, als uns den Luxus jetzt einzugehen.
Es ist ja kein Luxus, finde ich.
Ja, gut, aber das ist ja. Also unter den Umständen muss die D-Line ja gefühlt 12 von 18 Spielen, aber halt auch dann gewinnen für uns.
Ja, aber das ist ja mal so. Wenn das eine Positionsgruppe kann, dann ist das nur die D-Line. Ja. Das Defensive Backfield wird dir keine 12 Spiele gewinnen können. Vor allem in der Viererline. Also das ist nochmal das Hauptargument. Wir spielen eine Viererline, die nicht viel blitzen wird. Es wird auf den Rücken dieser Spieler ausgetragen. Die haben den schwierigsten Job in dieser Defense. Die müssen am meisten.
Ja, dass wir generell eine bessere.
Ist alles schwierig. Also yeah. Defense spielen ist alles schwierig so.
Also dass wir generell eine bessere so oder so mehr Pressures brauchen und generell mehr Terror.
Es muss aber auch der richtige Spieler sein. Das mag ich dazu sagen. Also ich glaube nicht, dass wir auf Krampf in der zweiten Runde einen Sweat von Texas draften. Ja. Außer der gefällt uns richtig gut. Aber sagen wir mal. Aus irgendeinem Grund droppt zum Beispiel ein Murphy von Texas oder doch ein Johnny Newman in die späten 20er und du sitzt da als Giants und hast für dich gesagt, ey, das ist unsere Dreiertechnik. Derrick Lawrence auf die 1 und das ist unsere Dreiertechnik, der einfach da Granaten geil Power gibt. So, ich glaube, das ist dann ein Move, wo du hinschaust und sagst, hey, das macht's für alle einfacher. Kurz zur Erklärung, sagen wir mal, unser Defense Backfield ist nicht gut. Wir haben dann einen Rookie Safety stehen, den wir vielleicht in der 3., 4. Runde gedraftet haben oder irgendwen, den wir gesigned haben. Und der ist auf dem Papier nicht der Beste. Wenn du dem aber versichern kannst oder er so ein bisschen weiß, dass ein Byron Murphy und Dexter Lawrence halt 0,3 Sekunden schneller im Backfield sind oder ein Burns oder ein Thibodeau und du weißt, das wird kontinuierlich passieren, hilft das einfach der ganzen Defense. Das ist auch die einzige Position im Football, das einzige Mittel im Football, wo du kontinuierlich weißt, wenn das passiert, wenn ich Druck auf den QB bringe, wenn ich Pressures generieren kann, kontinuierlich, damit veränderst du ein Spiel in der Defense, damit hast du Erfolg. Und das hast du halt auf einer anderen Position nicht. Wie gesagt, das ist mein. Ja, ich will nicht sagen, dass es passiert. Ich sage nur, meine einzigen beiden Needs, die ich hier sehe, vielleicht kommen wir dazu einen Linebacker an. Ich glaube, da haben wir eine klare Marschrichtung angegeben jetzt in der Offseason. So. Ich glaube nicht, dass wir da ein richtiges Need noch haben.
Wir haben letztes Jahr mit Okereke McFadden das Duo. Ich bin gespannt, ob sie noch besser werden können zusammen.
Isaiah Simmons übrigens,
der hat Isaiah gesagt. Simmons halt als vermutlich Situational Player auch nochmal mit drin. Also da sehe ich, wie gesagt, mit der Line Edge und Linebacker, ist ein bisschen weniger das Thema. Bei Interior D-Line gebe ich dir vollkommen recht, brauchen wir auf jeden Fall was mit Tiefe. Ich glaube, bei Edge werden wir auch was, also könnte ich mir auch nochmal vorstellen, dass wir auch noch was machen. Aber halt auch alles da eher Late Round Dart File gucken, dass man da was bekommt. Aber wie gesagt, mein Gefühl ist eher, Safety ist der erste Pick defensiv. Da bin ich jetzt nicht mehr von weg, Safety.
Ich mache hier meinen Call, wenn es ein Safety wird, dann wird es nur Nubin von Minnesota, weil der diesen Stil gespielt hat bei Minnesota richtig gut auch. Also um das kurz zu erklären, das ist halt ein Safety, der diesen klassischen Safety spielt, wie wir es so von früher kennen, liest die Augen des Quarterbacks, spielt in Passing Game auf allen Ebenen, also covert dir eine tiefe Hälfte, covert dir Mitte des Feldes, findet den Ball auch, hat wirklich eine geile Nase für den Ball, manipuliert den Quarterback auch, versteht Pass-Konzepte. Ich glaube, alles danach sind Spieler, die wir nicht brauchen, also die vom Spielstil her auch einfach dann viel noch beigebracht bekommen, beziehungsweise im College einen ganz anderen Spielstil gespielt haben. Für den würde ich auf jeden Fall gehen. Das würde mich auf gar keinen Fall wundern. Wenn es nicht Nubin wird, würde es mich sehr wundern, wenn wir in den 40ern einen Safety picken. Also wirklich, maximal würde es mich wundern, wenn wir dann Safety picken. Sonst glaube ich Corner oder halt Interior. Eher Corner dann sogar noch. Best Player. So Best Player available. Also vielleicht, um es so zu fassen. An dem Spot in der 2 früh ist es Best Player available DB. Wenn es Nubin ist, wird es wahrscheinlich, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es Nubin wird. Wenn Nubin weg ist, glaube ich, dass man sich einfach dafür einen Corner entscheidet, den man braucht oder der dann das spielen wird. Und wie gesagt, sonst. Ich würde mich freuen über einen Interior Defensive Lineman. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn die Giants da einen bekommen und du hast wirklich nächstes Jahr eine D-Line stehen mit Thibodeau, Burns, Dexter Lawrence und vielleicht noch einem Top Interior D-Lineman und du weißt einfach, okay, 4. Das ist ja Giants-Football. Das ist ja...
Ja, das war schon. Zumindest der erfolgreiche Giants-Football.
Ich werde, bis ich 60, 70 Jahre alt bin, werde ich das immer sagen, dass man das braucht als Giants. Weißt du? Ich werde so der Old Head sein, wenn mir irgendwer Football kommt und sagt so, nee. Damals, weißt du noch?
Ja, aber ist ja...
Justin Tuck, Ose Yomenyora, Kiwanuka, Chris Canty, Jason Pierre-Paul.
Das Schlimme ist ja, je länger, also jedes Jahr, was wir jetzt mehr über die Giants reden, desto länger ist das mittlerweile her. Ne? Wird langsam auch wieder Zeit, dass wir irgendwie in diese Richtung zumindest aufbrechen. Aber naja. Ich muss ja aber sagen, ich wäre froh, wenn wir in unserer Draft-Recap gar nicht so viel über den Zweitrunden-Pick reden müssten. Sondern dass wir die erste Runde so dermaßen rulen und wir eine Entscheidung und eine Lösung bekommen, mit der alle so krass zufrieden sind.
Was passiert denn am Donnerstagnacht mit den Giants am 6. Pick?
Und wir traden zurück.
Mit wem?
Mit den Broncos und kriegen Patrick Sutter, deren Pick und noch irgendwas dazu.
Wer ist als Broncos-Fans zufrieden damit?
Was?
Wer ist als Broncos-Fans zufrieden damit?
Nee, ich hätte das ganz ehrlich, wenn ich Broncos-Fan wäre und das passieren würde, um Sutter würde es mir nicht gehen. Mir würde es eher darum gehen, dass ich eine Situation fürchten würde, wie mit Bryce Young bei Carolina. Mm. Dass du einfach ein Team da stehen hast, was komplett zerfleddert ist und auf einmal einen jungen Kerl da reinstellst, indem du einfach sagst, so, herzlichen Glückwunsch, das ist ein Ticket in die nach Aspen hier gewonnen oder wo die sind.
Nicht lieber mit den Vikings trainen? Dieses Jahr die 2 First-Rounder einfach bekommen? Wo ich glaube, das ist einfach der...
Also wenn die Vikings das machen wollen, also ich würde lieber die 2... Ja, was heißt lieber? Guck mal, das Ding ist,
du willst das Chicago Bears-Szenario.
Das Ding ist halt, du kriegst bei den Vikings kriegst du 2 First-Round-Picks.
Ja.
Bei Denver kriegst du quasi denselben Pick, weil die sind ja hintereinander, ne, mit 11 und 12, oder?
Ja, genau, das ist genau. Ja.
Aber du kriegst halt ja bei den Vikings, also du kriegst bei Denver halt einen Proven Guy und keinen irgendwie so Durchschnittstypen, sondern du kriegst halt einen
Top-Corner.
Ne, wo ich genau Top-Typen, wo halt zwar auch das Geld draufwerfen muss, aber halt wenigstens weiß, dass du es möchtest, halt, weil derjenige halt schon gespielt hat. Und das ist halt das Ding, wo ich dann sage, boah, die 2 First-Rounder klingen gut, schmecken auch lecker, aber der Spielraum, vor allem dann an so einer 23, wirklich den NFL-Kaliber-Typen zu kriegen. Ne? Also siehst du ja, es funktioniert manchmal noch nicht mal in der Top 10, dass du den richtigen Typen triffst. Von daher lieber...
Es wäre halt übrigens immer noch realistisch, also vom Roster-Building her gibt es ja verschiedene Konzepte, wie man es macht. Und wenn wir dann nächstes Jahr den Daniel-Jones-Vertrag los wären, so, oder der sich langsam ausspielt, dass wir nicht mehr so viel ihm zahlen, dann ist es ja auch gar nicht schlimm, dass ein Dexter Lawrence, ein Burns, ein Surtain wahrscheinlich Top 5 Money auf ihrer Position bekommen. Dann hast du noch einen Andrew Thomas auf Top 5 Money und dann war es das ja. Dann hast du 4 Spieler, 4 Nicht-Quarterbacks, die Top 5 bezahlt werden. Was ein Problem ist, wenn du halt einen Joe Burrow-Vertrag hast oder einen Josh Allen, weil das funktioniert nicht. Dann kannst du auf den anderen Positionen niemanden mehr bezahlen.
Jo.
So, das ist aber dann, das muss damit eingebunden sein, dass du das auch weißt. Dass du weißt, ey, das ist mein Roster-Building-Prinzip, weil ich habe auf diese Leute jetzt das Geld geworfen.
Das ist ja im Endeffekt so wieder diese Mix-Kalkulation. Das ist ja das, was auf Edge ja auch passiert ist. Du hast auf Edge einmal denjenigen, der jetzt gerade noch im Rookie-Contract ist und hast einmal den schwer bezahlten. Würdest bei Cornerback ja dasselbe dann haben. Hast einmal noch den Rookie, der noch müsste noch 3 Jahre jetzt ja haben, wenn du die 50-Option-Picks von ihm
plus... Deontay Banks.
Ja, 4 sogar hast du ihn sogar noch. Genau, richtig. Der ist erst ein Jahr gespielt. Sorry. Heißt, da hättest du ja auch wieder diese Mix-Kalkulation, ne? Dieses, deswegen.
So, jetzt haben wir mit den Broncos getradet. Wen draften wir in der 12?
Dadurch, dass wir Sertan haben, brauchen wir keinen Corner mehr. Wir gucken
uns mach mal an, Wunschszenario.
Ja, wir gucken uns an, ob nicht vielleicht doch noch versehentlich ein Receiver reingeflogen ist oder Brock Bowers wird nicht mehr da sein.
Sag Wunsch, ist auch. Kannst du dir ja wünschen, kannst du ja sagen.
Also wenn Brock Bowers da ist, Brock Bowers sofort. Also gar keine Sekunde zweifeln.
Also ich sag dir.
Dadurch, dass wir Sertan halt haben.
Also ich sag mal ehrlich, ich sehe es nicht als unwahrscheinlich, dass Brock Bowers nicht mehr da sein wird. Also ich sag, wenn du gehst Giants 6, sagen wir mal, vor uns drei Quarterbacks, ne? Dann sagst du ein Skillplayer, also wahrscheinlich Marvin Harrison Jr., ne, geht. Dann sagst du vielleicht noch ein O-Liner geht zu den Chargers. Gehen wir jetzt einfach mal das Szenario mit. Dann tradest du auf der 6. Dann geht der vierte Quarterback. Dann hast du auf der 7, sagen wir mal, Romo Dunsey, wird jetzt einfach mal so ein
Raum. Bei Titans wäre 7, der wird nicht, ich glaube nicht, dass die
Wolves. Ich gehe bei Titans vom, wahrscheinlich auch vom Trade raus, sagen wir, oder Titans haben einen O-Liner. Ja. Dann hast du auf der 8 einen Defender. Ne?
Atlanta, ja.
So, dann geht Atlanta ein Defender. Dann bist du auf der 9 mit den Bears. Die Bears werden meiner Meinung nach zu 130% raus traden. So, die müssen Picks generieren, die brauchen Picks.
Außer der Top-Receiver sitzt
so. Genau, außer die sagen halt, ey, Freunde, wir haben hier riesen Glück gehabt. Dann geht da ein Right-Receiver. Auf der 10, sag ich dir ehrlich, die Jets brauchen, so, also die können picken, was sie wollen. Entweder gehen die Right-Receiver oder Skill-Player, dann haben wir Brock Bowers oder Neighbors noch da danach. Also nach diesem Szenario, was ich gerade beschrieben habe, ist noch Brock Bowers oder Neighbors an der 11 noch da. Wir haben die Minnesota Vikings, draften vielleicht, also ich weiß, was sie da machen, keine Ahnung, was sie da machen, die haben Receiver, die haben
alles. Cornerback.
So, vielleicht gehen die Cornerback, dann haben wir getradet mit den Bremer Broncos, sitzen an der 12 und wir könnten Brock Bowers holen. Ich habe dir gerade dein Wunschszenario aufgemalt. Ich sag,
wir haben die Glocken läuten hier gerade hinter mir.
Ich mache das, wie du merkst, mach das ja einfach gerne, weil nach Donnerstag geht das nicht mehr, sich sowas aus der Nase zu ziehen.
Können wir Ergebnisse raten einfach.
Ja, wirklich.
Vorraten. Ja. Nee, aber ja.
20 Mockdrafts machen bei einem Richtling, sagen, habe ich doch gesagt.
Habe ich so, hier.
Habe ich doch gesagt.
Ja. Okay. Nee, möge das kommen.
Pass auf, zum Abschluss dann noch.
Überleg dir mal, Sertan und Brock Bowers, erste Runde, dann glaubt mir, dann schieße ich jeden Korken durch die Gegend.
Ja, würde ich sehen oder halt dann auch, keine Ahnung, Skillplay Malik Nebis, würde ich vorsehen, dann würde ich aber gerne Darius Slayton verlängern. Wir traden mit den Minnesota Vikings. 11 und 23, was machst du da?
23.
Also 11, sagen wir, banken wir mal 11 Brock Bowers auch wieder. Okay?
23 nehme ich. Sag es. Dadurch, dass wir Sertan haben, nehme ich einen D-Liner.
Wen nehmen wir?
Ja, der ist doch dann gar nicht mehr da, der geht doch an 1. Dort hier.
Stimmt, scheiße, vergessen.
Ja, wie gesagt, also da würde ich zum Beispiel, in dem Szenario würde ich dann noch sehen, dass wir da einen D-Liner nehmen. Oder du machst es halt. Und pickst einen von den Top Guards. Kannst halt auch machen. Einen von den, weil das ist schon so die Range, wo du einen Guard theoretisch halt.
Mir gefällt der Trade Down.
Der ist ja justizabel. Das Ding ist mit dem Patrick Sertan, das Ding, das erledigt halt viel. Weil es halt einfach ein krasses Need erfüllt und du eine gewisse Flexibilität halt wieder hättest plus einen Pick, aber naja.
Ich sage,
das ist alles so spannend.
An der 11 gehst du dann Brock Bowers im besten Falle oder Malik Nabers und an der 23 holst du dir dann meinen Spieler Johnny Newton.
Ich hoffe einfach für dich mittlerweile, dass er ein Giant wird, aber bitte, der soll ja auch gut sein.
Ja, Johnny Newton oder halt, wie du sagst, das würde ich mir übrigens auch wünschen, Interior Offensive Lineman, eins von den beiden. Diese geilen Hard-Nose-Position. Der Trade-Down gefällt mir. Haben wir noch gar nicht so viel drüber gesprochen, ne? Ich glaube, das heißt, wir haben ja.
Ey, möge Ryan dann Levy irgendwie mir heute irgendwas zugeflüstert haben mit seinem Tweet und das. Also, wie gesagt, das ist einer der most reliable Guys und.
Der hat was nochmal genau gesagt?
Er hat zumindest einen Rumor diskutiert und sich zumindest dazu geäußert, dass es angeblich, also, die sich gerade. Ich sehe gerade nur in Giants Twitter, dass das einfach aktiv auch diskutiert wurde. Also wie gesagt, er hat irgendwo, also keine Ahnung, woher das hat, aber er hat sich zumindest dazu geäußert, was jetzt nicht das schlechteste Zeichen ist.
Ja.
Aber auch nichts bedeutet.
Ich bin gespannt. Ich glaube, das könnte passieren. Ich denke gerade drüber nach, aber wenn die Cardinals zu viel wollen und du willst auch Marvin Harrison nicht gehen lassen, die Chargers könnten uns dann einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn die Chargers einen O-Liner picken, Marek, dann sind die anderen Teams so fällig. Dann haben wir die so im Sack.
No.
Und dann gewinnen wir den Super Bowl.
Hey, wir sind die nächsten Texans, ja. Wir machen das aber trotzdem mit Daniel Jones.
Naja, dein Wort in Gottes Ohr. Marek, ich denke, wir haben das Ding dann gut vorbereitet für den kommenden Draft. Wer nochmal wissen will, was die Offense Needs sind und was wir da vielleicht draften können, kann sich die Folge nochmal gerne von letzter bzw. die vergangene Folge anhören. Heute ging es nämlich einmal um die Defense Needs. Das war's mit We Believe in G. Wir hören uns nächste Woche.
Ist so.
Und dann wissen wir übrigens, was die Giants gemacht haben.
So sieht's aus, Freunde. Bleibt sauber und mögen Sie sich richtig und weise entscheiden.
So. Tschüss.